21, 22. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenen Menschen, durch welchen er überliefert wird. Halt, das ist nicht die Stelle. Was war das? Lukas. Aha, na doch. 21, Entschuldigung. Ja. Die berühmte Stelle. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Ja. Die Tage der Rache Gottes würden, wie wir gelernt haben, normalerweise 2000 Jahre gehen. Und die kürzt Gott ab auf zweimal dreieinhalb Jahre. Tage der Rache. Und die zweiten zweieinhalb Jahre werden die große Drangsal genannt. Und aus dieser großen Drangsal bringt es die Liebe und Barmherzigkeit Gottes fertig, eine unzählbare Schar herauszurücken. Ausgerechnet aus der Zeit, die schlimmste von allen Zeitfristen ist, vorher nie so schlimm und nachher nie wieder so schlimm. Aus dieser Zeit, zweiter Teil der Tage der Rache, ne, das ist Rache Gottes, ne, bringt es fertig, eine Erstlingsernte aus allen Nationen zu sichern, die von Geschöpfen nicht gezählt werden kann. Eine unzählbare Schar. Woher kommen die? Wer sind denn die? Das sind die, die aus der großen Drangsal kommen. So. Und jetzt lesen wir in Römer 12 weiter und merken, in was für einer Weise es zugeht, wenn der Herr Rache übt, wenn er Recht verschafft. Also noch einmal, Römer 12. Nochmal 19, rächet nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn. Es ist gut, dass wir das letzte Mal den Begriff Zorn geklärt bekommen haben. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun, jetzt Achtung, deinen Feind hungert, so speise ihn. Und wenn ihn dürstet, so tränke ihn, denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf dein Haupt sammeln. Aha. Mein ist die Rache, ich will Recht schaffen. Ist noch gar nicht die Rede von Gerechtigkeit. Unterschied. Recht hat es zu tun horizontal mit dem Nachbarn, Nächsten. Mit dem Nachbarvolk, Israel gegenüber allen Nationen, Gerechtigkeit senkt bleibt. Messschnüre horizontal Recht. Gerechtigkeit senkt bleibt, Gott, der Höchste, Allerheiligste, macht sich zur Sünde in Christo und wird zum untersten, letzten, senkt bleibt bis in die Baugrube Gottes, ins Totenreich, hat der Vater seinen Sohn hinunterloten lassen. Und da die Grundlage gelegt für eine neue Schöpfung. Um den Preis seines Erstgeborenen wird er ihren Grund legen, sagt ein Fluch des Josua. Merken wir wieder, wenn der Mund des Josua flucht, dann ist die Rettung der ganzen Welt drin gesichert. Wenn nun deinen Feind Hunger zog, speise ihn, wenn ihn dürstet, so tränke ihn. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse oder den Bösen mit dem Guten. Ich habe notiert Johannes 18, Vers 18 und Johannes 21, Vers 9. Wir brauchen nicht aufzufragen. Feurige Kohlen sammeln. Jesus wird von einem Verhörort zum anderen geschleppt, jetzt in den Hof des Hohen Priesters. Petrus folgt, wird von einer Magd angesprochen und er schwört, Ich sei verflucht, wenn ich diesen Menschen kenne, Petrus. Und das geschah, als er sich am Kohlenfeuer der römischen Kriegsknechte gewärmt hat. Es war kahl da, kühl, gewärmt hat. So. Es ist alles vorbei, der Herr ist auferstanden. Sie haben gefischt die ganze Nacht vergebens. Kommen ans Ufer, da brennt ein Kohlenfeuer, ein Mann steht dabei und ein Fisch auf der Kohlenglut. Kindlein, habt ihr auch etwas zu essen? Nein, ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Werfet das Netz zur Rechten. Wie machen das? 153 große Fische bringen das Schiff, droht zu kentern, zu kippen, kommen ans Ufer und jetzt der Mann, ja. Jesus, wir erinnern uns doch, 153 Fische, ich war betrübt, dass sie nicht 154 gefangen haben, weil 154, 7 mal 22 ist, Abschluss der Leiden, Beginn der Herrlichkeit, ich darf hier nicht stehen bleiben. Und siehe da, und auf dem Kohlenfeuer briet Fisch. Petrus steht wieder vor einem Kohlenfeuer. Ich habe den Eindruck, jetzt brennt, wärmt er sich nicht nur seine Hände und sich selbst, sondern jetzt glüht es da drin unheimlich. Die Kohlenfeuer, an das Kohlenfeuer, wo er den Herrn entdeckt. Und was geschieht? Simon Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und so weiter, und so weiter. Also, an diesem Kohlenfeuer, da hat Jesus den Eidschwur verflucht und ihn verleugnet, verbrannt. Ihn von dieser Sünde gereinigt. Mit diesem Wasserbad, dieser wunderbaren Worte. Rein gewaschen. Und jetzt schlagen wir auf Jesaja 6, wenn ich nicht irre. Jesaja ist ins Heiligtum geführt worden, sieht den Herrn. Da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne und so weiter. Die Cherubim singen heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Sie erbeten die Grundfesten der Schwellen. Er, Jesaja, spricht, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König Jehova der Heerscharen gesehen. Und einer der Seraphim, das heißt der feurigen Seraphim, und einer der Seraphim flog zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Wir wissen, Altäre stellen die Liebesglut, Liebe Gottes dar, und die feurigen Kohlen die Liebesglut Gottes, und da nahm er eine feurige Kohle mit der Zange und berührt damit meinen Mund und spricht, siehe, dieses hat deine Lippen berührt und nur die Berührung genügt und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Aha. Also was heißt das? Feurige Kohlen. Auf jemand legen, berühren. Wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln? Die brennen dann an zentraler Stelle. Nicht? Aber was bewirken sie? Die Feuerglut der Liebe Gottes. Damit in Berührung ist der größte Sünder im gleichen Augenblick Gottes Gerechtigkeit geworden. So. Und was Rache betrifft, Da ist ein Wort in 2. Korinther 7, 11. Bei den Korinthern, die ja Paulus im ersten Brief kräftig schütteln musste, dann haben die Buße getan und sich gebeugt und so weiter. Und ein positives von den vielen Dingen, die Paulus bei ihnen nun rühmt im 2. Brief, diese Betrübnis Gottes, die auf euch, in euch wirkte, bewirkte sogar Rache. Merken wir, ist das etwas, es bewirkte Demut, es bewirkte Buße, es bewirkte gute Vorsätze und so weiter, es bewirkte sogar Rache. Sogar. Ne? Merken wir etwas, dass auch der Begriff Rache, Ekdikeris, etwas ganz Wunderbares ist, wenn Gott sich damit befasst. Ganz wunderbar. Aha. 2. Korinther 10, Vers 6. Wir sind bereit, allen Ungehorsam zu rächen. 2. Korinther 10, Vers 6. Ja, so etwas schlagt ihr auf. Korinther 10, Vers 6. Ich möchte euch schon Vers 1 lesen und dann von Vers 3 an. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Gelindigkeit des Christus. Ah, das ist die Einführung und dann kommt, wir werden allen ungehorsam rächen. Ich freue mich schon darauf. Aber bitte nicht so, wie wir jetzt sind und was wir bis jetzt unter Rache verstanden haben. Wir lesen Vers 3. Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht dem Fleische gemäß. Ein Unterschied. Wandeln wir noch im Fleische, ja. Aber wir wandeln nicht nach dem Fleische. Und wir kämpfen nicht dem Fleische gemäß. Kleiner Unterschied. Und jetzt? Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, nämlich indem wir Vernunftschlüsse, das sind unsere Festungen gegenüber den Aussprüchen Gottes, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe zerstören, die sich erhebt wider die Erkenntnis Gottes. Also zuerst zerstören wir bei wem Festungen der Vernunft? Bei wem? Bei der Wissenschaft? Nein, nein, bei uns selbst. Bei uns selbst. Unser alter Mensch sei mit Christus gekreuzigt worden. Der sitzt ja noch hier. Der kann doch nicht mit Christus gekreuzigt worden sein. Ne? Sagt meine Vernunft, die Blöde. Ne? Und zerstören jede Höhe, die sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes. Ja. Wenn irgendein Ausspruch Gottes vor uns steht, Gott uns anspricht, da, und wir sagen, ja, unmöglich. Ja. Nein, dann sagen wir, wunderbar, Herr. So ist es. Das ist deine göttliche Realität. Und in die glaube ich, mich vertrauen jetzt hinein. Und dann habe ich es. Und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Was für Gedanken können wir denn nur gefangen nehmen? Ich kann dem Willi seine Gedanken nicht gefangen nehmen. Ich kann nur welche Gedanken gefangen nehmen? Meine eigenen, die sich erheben gegen Aussprüche Gottes. Also wir zerstören Festungen und wir machen Gefangene. Als echte Kriegsleute Jesu Christi. Und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen. Ah, jetzt Achtung. Wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Aha. Also wo muss zuerst stimmen? Ah. Es muss zuerst einmal unser wunderbarer Herr bei mir selbst zu seinem Recht kommen. Ne? Der Vater sorgt dafür, dass sein Sohn bei uns allen zu seinem vollen Recht kommt. Aber in welcher Weise? Indem er sich rächt. Aber auf seine Weise. Wunderbar.
Er ist uns zur Weisheit gemacht.
Bitte?
Er ist ja uns zur Weisheit gemacht.
Jawohl.
Und da steht ja ein wunderbarer Vortritt auf Kurz, Sprüche 8.
Aha, gut.
Ich Weisheit gewohne in Klugheit und finde die Erkenntnis. Und finde die Erkenntnis der Besonnenheit. Die Frucht der Hoffart ist das böse Haften, Hoffart und Hochmut und der Weg des Bösen und der Mund der Verkehrtheit hatte ich. Mein sind Rat und Einsicht, ich, spricht der Herr, bin der Verstand. Mein ist die Stärke. Und da können wir alles von ihm erbitten.
Ja, Dankeschön. Ja. Da haben wir übrigens das Wort Drache zweimal. Ja? Auch ganz wunderbar. Allen Ungehorsam zu rächen, wenn euer, also unser Gehorsam, erfüllt sein wird. Seht ihr auf das, was vor Augen ist? Fragezeichen. Wenn jemand sich selbst zutraut, dass er Christi sei, so denke er dies wiederum bei sich selbst, dass gleich wie er Christe ist, also auch wir. So. Und nun denken wir an die Märtyrer unter dem Altar in Offenbarung 6, Vers 10. Bis wann rächst du nicht unser Blut? Ah, da denken wir erstens, oh die armen Märtyrer, jetzt sind die so in einem Gefängnis da, unter einem Altar eingepfercht und dann schreien sie nach Rache. Schrecklich, nein. Unter dem Altar heißt auf Deutsch, sie ruhen im Schoße Abrahams, Altar der Liebe Gottes. Und in dem, im tiefsten Innersten der Liebe Gottes ruhen sie. Und wenn die jetzt fragen, wie lange rächst du dich nicht, rächst du nicht unser Blut? Sind das Rachegelüste? Nein. Nein. Verschaffst du uns Recht? Ja. Wir haben unsere Rechtssache dir anvertraut bis in den Tod. Nein. Und wenn er ihnen Recht schafft, dann ist auch den anderen geholfen. Denn wer gerichtet ist, der ist gerichtet. Und wenn bis das Gericht, bis dann die Barmherzigkeit sich jeden Gerichtes rühmt. Abschließend schlagen wir nun die Sprüche Salomos auf und lassen uns da etliches in Erinnerung rufen, und zwar Kapitel 16, Vers 24. Huldvolle Worte sind eine Honigwabe, natürlich voll Honig. Süßes für die Seele und Gesundheit für das Gebein. Huldvolle Worte. Denken wir dran. Mein ist die Rache, ich will vergelten. Wenn nun deinen Feind hungert und dürstet. Es hungert ihn erst und dürstet ihn erst, wenn er in das ihm zustehende Gericht übergeben worden ist. Hat er vorher Durst gehabt, je in seinem Leben auf der Erde? Nein. Hat er je Hunger gehabt? Nein. Kapitel 17, Vers 9. Wer Liebe sucht, deckt die Übertretung zu. Nur wer Liebe sucht schon. Wer aber eine Sache immer wieder anregt, entzweit Vertraute. Also, merken wir uns, wenn wir von jemand hören, weißt du schon, was die oder der sich geleistet hat? Ja, so etwas, ne? wissen wir, was wir daran zu tun haben. Es steht geschrieben, womit du den anderen beschuldigst, verdammst du dich selbst. Das habe ich schon praktiziert, ihr Lieben. Habe ich schon praktiziert. Dann hat es aber gezündet auch. Wer Liebe sucht, deckt die Übertretung zu. Unser Gott sucht nicht nur Liebe, sondern er ist die Liebe selbst. Deshalb rechnet er Böses nicht mal zu. Kapitel 18, Vers 8. Die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerbissen und sie dringen hinab in das Innerste des Leibes. Also wenn wir dann so einem Ohrenbläser, sehr gut, ne, zuhören, das geht wie Leckerbissen ins Innerste, verunreinigt. Ne. Merken es nicht. Und womöglich, das wissend, sind wir selber noch Ohrenbläser. Nicht? So. Kapitel 19, Vers 11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Und sein Ruhm ist es, Vergehung zu übersehen. Also nicht zuzurechnen. Und sein Ruhm ist es. Also wenn Gott Böses und alle Übertretungen nicht zurechnet, dann ist das sein Ruhm. Als einziger Engel und Menschen rechnen, wie sie meinen, mit Recht und Gerechtigkeit Böses zu verurteilen und verdammen. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, Vergehung zu übersehen. Bestätigt wird das in Apostelgeschichte 17, Vers 30. Paulus, Gott in seiner Langmut, die Übertretungen der Menschen übersehen hat, also gar nicht beachtet hat und eben das Wort in 2. Korinther 5, 19 rechnet Böses gar nicht zu, dann haben wir weiter passt auch hierher, das Wort in Sprüche 25. Vers 15. Ein Richter wird überredet durch Langmut und eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Wenn wir einen Hund, der Knochen zerbricht, beneiden, was der für Zähne hat, ne? Dann dürfen wir wissen, huldvolle Worte, Langmut, eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Und dann haben wir das Wort, das Paulus zitiert, in Sprüche 25, Vers 21. Wenn deinen Hasser hungert, speise ihn mit Brot. Paulus sagt einfach, speise ihn. Und wenn ihn dürstet, tränke ihn mit Wasser. Natürlich mit Brot Gottes und mit Wasser des Lebens. Denn glühende Kohlen wirst du auf sein Haupt häufen und Jehova wird dir vergelten. Soweit für heute. Das letzte Wort beachtet. Und Jehova wird dir vergelten. Er vergilt auch dem anderen auf seine Weise. Auf göttliche Weise. der Begriff Hass, den haben wir schon gehabt, gelernt. Mit vollkommenem Hasse hasse ich sie, die Gegner Gottes. Wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Welchen er aber lieb hat, den sucht er sofort heim mit Züchtigung. Also, Hass Gottes bedeutet, dass Gott den Betreffenden einfach seine eigenen Wege laufen lässt, dahin geht und lässt ihm alles gelingen und, wie es in einem Lied heißt, den alle Welt für glücklich preist. Das ist Gottes Hass. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Und zwar nicht erst nach 2000 Jahren. Ne? Sofort. Das wunderbare Wort, mein Sohn, verachte nicht die Züchtigung deines Vaters, denn er züchtigt so seinen Sohn, an dem er wohlgefallen hat, den züchtigt er. Achte die Züchtigung des Vaters so. Hassen, vollkommener Hass heißt, ich kann den frei entlassen, er soll machen, was er will, auch wenn er sich gegen mich feindlich einstellt und so weiter, er soll machen, was er will. So. Das ist vollkommener Hass. So. Aber ich habe auch mit ihm nichts zu tun, bitte. Aber das heißt nicht, das heißt genau das Gleiche. Die Rute spart, so beginnt das Wort. Wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Aber die Rute ist ja nicht verbrannt. Die ist aufgespart. Kommt Satan auch mal dran. Ausgerechnet das letzte Gericht der Zeit nach. Er ist der Zorn Gottes in Person. Und er setzt Satan so züchtigend und zerstörend ein, solange er nicht selber dem Gericht verfallen ist. Solange, wir haben gelernt, Offenbarung 11, und die Nationen sind zornig geworden, Offenbarung 12, und dein Zorn ist gekommen, Satan vom Himmel auf die Erde geworfen, wehe der Erde und ihren Bewohnern. Soweit, Halleluja, unser wunderbarer Gott. Zorn, Rache, Hass. Ah, ein Wort kommt mir da in den Sinn, das dürfen wir nicht unterschlagen. Und der Tag der Rache war in meinem Herzen. Wer will, kann ich dann die Stelle noch suchen. Was heißt das? Der Tag der Rache war in meinem Herzen. So, die Frage ist beantwortet, soweit wir jetzt das Herz unseres Gottes kennen. Zum Glück, der Tag der Rache, weil er im Herzen Gottes verarbeitet wurde, in dem Herzen, das Böses und Ungerechtigkeit nicht zurechnet, sondern immer liebt, bringt es fertig, dass auf dem zweiten Tag der Rache Gottes eine unzählbare Schar gerettet wird. Der Tag der Rache war in meinem Herzen. So. Jetzt stimmt's. Jetzt Halleluja. Amen. Unser Thema: Bisher Zorn, Rache. Das dritte Wort, Hass, Hassen, haben wir das letzte Mal unter dem Thema nur kurz noch genannt. Ein paar Worte bezeugt. Wir werden erleben heute Abend, dass es sich lohnt, auch diesen dritten Begriff Hass, hassen, näher anzusehen. Und bei allem stellen wir uns vor, haben wir noch ein Viertes vor uns. Nicht ein, es bleibt also nicht bei dem sonderbaren Dreiklang Zorn, Rache, Hass, sondern da gehört unbedingt der Begriff viertens. Guten Abend, Willi. Da gehört noch ein viertes dazu, nämlich Fluch. Fluch. Die vier Punkte entsprechen genau dem, was die Zahl 4 grundsätzlich bedeutet, nämlich die Zahl des Kosmos, die Zahl der Welt. Eigenartig, die Zahl 100 ist die Zahl der vollkommenen Fruchtbarkeit. 4 mal 100 gibt 400. Daniel, was heißt das im Hebräischen? Der letzte Buchstabe ist die höchste Zahl im Zahlensystem in Israel und ausgerechnet die Zahl 400. Ausgerechnet die Zahl 400. Da bleibt der Geist Gottes stehen bei Israel. Nichtsdestoweniger können aber Hebräer natürlich auch 5, 6 und so weiter 100 und 1000 zählen. Aber es ist nun einmal so, was das Alphabet selbst betrifft, nicht von ungefähr. Denn Israel als Nation hat Verheißungen gerade in dieser Welt, auf dieser Erde, ganz ausgeprägt. Und spielt bei Israel, spielen die vier Punkte eine Rolle? Zorn, Rache, Hass und Fluch. Nun, was unter diesem Thema die große Frage bedeutet, das ist das Wort in Maleachi. Da haben wir die Schlüssel. Doch, Maleachi 1, Vers 2 schon. Maleachi 1, Vers 2. Ich habe euch geliebt, spricht Jehova, aber ihr sprechet, worin hast du uns geliebt? War nicht Esau der Bruder Jakobs, spricht Jehova? Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Dieses Wort bildet nicht nur bei gläubigen Menschen, bei allen Menschen, die dieses Wort hören oder das ihnen begegnet, einen ganzen Fragenkomplex wirft das auf, besonders dann, wenn wir noch den Apostel Paulus hören, in Römer 9, Vers 13. Da lesen wir Vers 10 schon, nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem, von Isaak, unserem Vater. Selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, und jetzt ein wichtiges Wort, Nebensatz des Paulus, Hauptsatz seiner Lehre, auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werken. Vorsatz Gottes, den er gefasst hat bei sich selbst. da sind die reinen Gedanken seines Herzens vorhanden. Frau Satz Gottes. Und ein Bestandteil dieses Vorsatzes Gottes ist die Freiheit, die Gott sich genommen hat, eine Auswahl zu treffen. Auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl Gottes sei, nicht aus Werken. Weder Gesetzeswerke noch irgendwelche Werke haben bei den Auserwählten das Geringste zu tun, zu melden. Auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen, wie geschrieben steht. Denn Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst. Tamos also. Doppelt vor uns, Anstoß erregend für jeden Leser, der eben die Antwort und die Göttlichkeit des Inhaltes dieser Buchstaben nicht kennt. Bei der Gelegenheit schlagen wir wieder einmal die Sprüche Salomos auf, und zwar nur gerade die paar ersten. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids und des Königs von Israel. Um Weisheit und Unterweisung zu kennen. Erstens. Um Weisheit und Unterweisung zu kennen, sind die Sprüche Salomos gegeben. Um Worte des Verstandes zu verstehen, ja, sind in unserer Bibel alles Worte des Verstandes. Ja, soweit sie Aussprüche Gottes sind. Ja. Und Propheten, Aussprüche Gottes. Nein, soweit es Aussprüche der Gegner Gottes sind, sind nur alles der Wahrheit gemäß geschrieben, schriftlich festgehalten. Um Worte des Verstandes zu verstehen, um zu empfangen einsichtsvolle Unterweisung. Bitte, was empfängt heute unsere Jugend vom ersten Schuljahr bis die letzte Hochschuloberstufe an Unterweisung? Einsichtsvolle Unterweisung zu empfangen, Gerechtigkeit und Recht und Geradheit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem Jüngling Erkenntnis und Besonnenheit. Wäre das gut für junge Leute heute? Göttliche Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise, von Gott schon als Weise anerkannt, der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen. Und der Verständige wird sich weisen Rat erwerben, um einen Spruch zu verstehen und verschlungene Rede, Worte der Weisen und ihre Rätsel zu verstehen. Die Furcht Jehovas ist der Erkenntnis Anfang, die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Also, dann sind wir nicht erstaunt, wenn der Schlüssel zu diesem Ärgernis, Widerspruch erregenden Ausspruch Gottes, dass wir den wieder in der Säulenhalle Salomos, in den Sprüchen Salomos finden, nämlich Sprüche 13, Vers 24. Sprüche 13, 24. Wer seine Rute spart, füge gleich hinzu, also nicht verbrennt. Das ist ein Unterschied. Wer seine Rute spart, hasst seinen Sohn. Oh, da gibt es heute mehr hassende Väter als andere. Das ist die Unterweisung von heute. Wer seine Rute spart, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, sucht ihn früh sofort heim mit Züchtigung. Aha. Jetzt haben wir die Antwort und die Erklärung dafür, was göttliches Hassen bedeutet, worin göttliches Hassen besteht. Wir haben in Psalm 37 einige prächtige Punkte dafür, was die Praxis bedeutet, göttlicher Art von göttlichem Hass. Da haben wir es gleich, Vers 1, Psalm 37, Vers 1 von David: Erzürne dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Unrecht tun. Ja, wann kommt es nur in Frage, dass wir Übeltäter beneiden? Ja. Wenn es ihnen so gut geht, ihnen alles gelingt? Ist das gelegentlich der Fall? Nein, gelegentlich ist das Gegenteil der Fall. Ja. Das ist die Regel heute. Erzürne dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Unrecht tun. Also, wen Gott hasst, den lässt er eigene Wege gehen, lässt ihm gelingen, was ihm passt, und gibt ihm noch zusätzlich, was nötig ist, dass er vollkommen seine eigenen Wege gehe, dass er machen kann, was er will. Bitte Kassette wenden. Das ist göttliche Art von göttlichem Hassen. Dann haben wir weiter noch die Wohlfahrt der Gesetzlosen. Ihr Gericht ist natürlich auch vorausgesagt. Wo haben wir das? 32. Der Gesetzlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Also letzten Endes Satan gegen Christus her. Er ist der Gesetzlose. Jehova wird ihn nicht in seiner Hand lassen und ihn nicht verdammen, wenn er gerichtet wird. Vers 35. Ich habe einen Gesetzlosen gesehen, der gewaltig war und der sich ausbreitete wie ein nicht verpflanzter grüner Baum. Und dann? Und man ging vorbei und siehe, er war nicht mehr. Seine Rute spart. Das heißt, es kommt ein Zeitpunkt, wo auch der Gehasste von Gott, und der Gehasste von Gott, der ist glückselig, nach seiner Meinung. Der wird frech und frecher. und boshafter und boshafter. Weil ihm alles gelingt und ja, den alle Welt für glücklich preist, heißt er noch in einem Lied. Ja. Beneider bitte nicht. Der ist von Gott gehasst. Also, Esau habe ich gehasst. Der konnte machen, was er wollte. Der konnte Jäger sein und meineidig sein und seinen Bruder da drin schon, hat ihn schon getötet. Und er kann zu Hause bleiben. Er nimmt Weiber, wie es ihm passt, um die Eltern noch zu ärgern. Und so weiter und so weiter. Esau, Edom, von Gott und vom Geiste Gottes dann direkt als Modell für Satan eingesetzt. Während Jakob Modell für Jesus Christus ist. Wir brauchen hier das nur noch in Erinnerung zu rufen. Kassette? Jakob und Esau. Aber wer ihn lieb hat, sucht ihn früh heim mit Züchtigung. Jakob, Israel, Jakob. Jahrtausende lang. Züchtigung, Züchtigung. Züchtigung normal von Gott. Wenn ihr immer noch nicht, dann werde ich euch noch siebenmal mehr züchtigen. Wenn es noch nicht reicht, noch siebenmal mehr. Wenn es noch nicht reicht, noch siebenmal mehr. Und wenn es immer noch nicht reicht, zum vierten Mal siebenmal mehr. Das gibt 49 mal 49 in Zahl von Jahren, genau 454 vor Christus bis Gründung des Staates Israel 1948. Und kurz vor 1948 das vierte Mal siebenmal mehr züchtigen, Gott, seinen Knecht Jakob, Israel. Dann werden die Nationen euer Fleisch fressen. Hat Hitler dafür gründlich gesorgt. Ja. Also. Unser Fleisch möchte lieber, darf ich sagen, unser Fleisch möchte lieber gehasst sein. Ne? Ja, alles, was wir gerne hätten und möchten und täten, dass das so schön eines nach dem anderen am laufenden Band sich abwickeln könnte. Nein. Dann dürfen wir sofort Psalm 139 noch einmal, Vers 22 aufschlagen. Psalm 139. Mit vollkommenem Hasse hasse ich sie. David. Nun, ausgerechnet der Mann nach dem Herzen Gottes, bitte. Schreibt dieses Wort, oder muss dieses Wort nach dem Geiste Christi, der in ihm war, niederschreiben. Mit vollkommenem Hasse hasse ich sie. Das erschrecken wir nach allen wunderbaren Aussprüchen Gottes und Worten Davids in diesem Psalm 139. Aber jetzt verstehen wir. Nicht nur ein Hassen im Sinne von laufen lassen, gelingen lassen, noch unterstützen, womöglich ist, dass alles gelingt, Unmögliches gelingt. Ja, was ist denn dem Flachmaler Adolf Hitler alles möglich geworden? Ne? Stimmt's? Hat er gelingen gehabt? Drauf los, drauf los, drauf los, drauf los. Da hat Gott eine gewaltige Route gespart. Auch nicht verbrannt. Aufgespart. Aber ihr dürftet selber konsequenterweise Konsequenz ziehen, was das heißt. Wenn dann die Route in Funktion kommt, wird der Betreffende dann auch gezüchtigt. Also er müsste jetzt selber weiter rudern, was das heißt. Nicht nur das. Vers 20 schon. Sie, die dich nennen zum Verbrechen. Hat Hitler sowas gemacht? Oh. Er war eben gewählt worden als Reichskanzler. Völkischer Beobachter in München. Schlagzeile: Unsere Politik, Frieden, ungefähr so. Unser Glaube, Doppelpunkt, Christus. So. Also dachten die Deutschen, wunderbar, anstatt Kommunismus, so etwas. Nicht? Was haben wir eben gelesen? Sie nennen zum Verbrechen, nennen sie dich, zu Eitlem, schwören deine Feinde, hasse ich nicht, Jehova, die dich hassen, nicht? Und verabscheue ich nicht, die wider dich aufstehen. Da haben wir die beiden Begriffe. Einmal göttlicher Hass auf der Seite Davids, Mann nach dem Herzen Gottes, mit vollkommenem Hass. Das heißt, ich bin völlig einverstanden mit Gott, dass er Menschen, deren Gedanken er schon auf der Grundlegung der Welt erforscht hat und gekannt hat, schon wusste, was die alles wollen, unbedingt, unter Einsatz ihrer ganzen Persönlichkeit, ja, der soll wollen können, was er auch tun können, was er will, eine Zeit lang. Da gilt natürlich auch wieder, alles Ding hat seine Zeit. Und wenn wir schon hier angekommen sind, was finden wir denn, wo ist das? Ja, natürlich, Prediger 3, alles Ding hat seine Zeit, erster Vers. Und alles Vornehmen unter der Sonne hat seine bestimmte Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Das gilt vom wunderbaren Herzenshass unseres Gottes in seiner Weitherzigkeit und Großzügigkeit seinen Geschöpfen gegenüber. Lässt er dem Satan selbst vieles gelingen. Wenn er auf die Erde geworfen sein wird, wird es ihm gelingen, wieder über alle Sterne und alle Götter hinaufzusteigen, bis zum Thron des Höchsten? Wird es ihm gelingen? Nicht nur das, sondern es gelingt ihm, sich selbst als Gott zu erklären und die entsprechend nötigen Beweise dafür zu bringen. Natürlich fälschlicherweise. Aber Beweise, die eine ganze Weltbevölkerung und Geisterheere vollständig mit Beschlag belegt. Und was ihm noch fehlt, lesen wir, es wurde ihm noch gegeben, es wurde ihm noch gegeben, es wurde ihm gegeben, die Heiligen der Höchsten zu zerstören. Und da bleiben wir immer drauf, der Erde, die Heiligen der Höchsten. Obwohl er über alle Sterne Gottes und über alle Götter hinaufsteigen wird. Also wenn Gott jemand hasst mit göttlich vollkommenem Hassen, wer ist dann der Betreffende? Ja, dem er alles gelingen lässt und noch alles gibt, was nötig ist, dass er tun kann, was er will, Satan. Aber ist hier die Route auch nur aufgespart? Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, hat das ganze Gericht der Welt auf sich genommen. Dass alle Geschöpfe weitgehend 99% dessen, was wir erdulden müssten, sind uns erspart.
Warum sage ich 99%?
Christus hat alle unsere Last, alles getragen. Alles. Soweit wir nun Glieder am Leibe des Christus sind, ist ja das, was wir noch leiden hier, ein Leiden des Christus. Wir erstatten an unserem Fleische, was noch mangelt, an den Trübsalen des Christus für seinen Leib. Haben wir ja auch gelernt. Auch eine Kassette da. Hasse ich nicht, Jehova, die dich hassen? Diejenigen, die den Herrn hassen, da gilt folgendes Psalmwort. Ich habe es hier. Achso, da habe ich nur das Stichwort notiert. Mit grausamem Hasse hassen sie mich, schreit David, seine Gegner. Mit grausamem Hasse, das ist jetzt der Hass des Menschen, des Geschöpfes. Gott gegenüber, allem Göttlichen gegenüber, allem gegenüber, was ihm nicht passt. Das ist der Hass von denen, denen Gott alles gelingen lässt. Ausgerechnet dem Gott gegenüber, der sie so wunderbar, weitherzig freigibt, ja, entlässt, tun und lassen, was sie wollen, gelingt alles, finanziert noch, haben wir das letzte Mal gelernt. Mit grausamem Hasse hasse ich sie. Also, diejenigen, die nun Gott hassen, hasst nun David als Mann nach dem Herzen Gottes. So. Jetzt wollen wir ganz persönlich noch uns erinnern lassen, dass ja in Römer 7, dem schwer auszulegenden Kapitel, auch die Rede ist von Hassen. Römer 7 aufschlagen. Denn was ich vollbringen, kenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse. Ja? Wunderbare Zeugnis für den gläubigen Menschen. Ja. Er will, er lässt alles das, was wir nicht tun wollten, ablehnen. Nicht? Ja? Das möchten wir. Das sei ferne, nicht? Weg mit dem. Das soll machen, was es will, nur mich in Ruhe lassen. Nicht? Denn das, was ich hasse, das tue, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz Gottes bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde, nämlich, das ist in meinem Fleische, da wohnt nichts Gutes. Mein Fleisch herrscht über mich und bringt das fertig, was ich nicht will, was ich hasse. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus. Sondern das Böse, das ich nicht will, dies tue ich. Wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, so vor jetzt zum zweiten Mal, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe. Der äußere Mensch kann nur sündigen und der muss sterben. Ist ja mit Christus schon gekreuzigt, gestorben, begraben worden. Der innere neue Mensch, aus Gott gezeugt und geboren, der kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt und geboren ist. Und was ist mit dem? Der will nur was. Nur das, was Gott wohlgefällt. Nur das Gute, nur das Wohlgefällige, nur das Vollkommene. Und wie rechnet Gott jetzt? Wie heißt das Rechtsurteil Gottes hier? Weil ich das, was ich will, nur das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene ist, nach dem inneren Menschen. Ein Gotteskind möchte das, von ganzem Herzen. Aber das Fleisch will, das Fleisch gerichtet wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Jawohl, danke. Aber hier nur, wir tun das, was wir hassen, also was wir schon dem Abschied gegeben hat, also möglichst weit weg und mach was willst, nicht? Aber nur nicht mehr. Dann haben wir das Römer 7, denn was ich hasse, übe ich aus. So, aber wunderbar. Jetzt haben wir im 3. Mose 19, Vers 17 ein eigenartiges Wort. Das verstehen wir, besonders wenn wir die Sprüche Salomos kennen. 3. Mose 19, 17 ist eine Bestimmung vorhanden. Den Bruder, deinem Bruder, also einen Israeliten, sollst du nicht hassen, auch nicht in deinem Herzen. Also schon hier die Weisung. Den Bruder sollst du also nicht einmal in deinem Herzen hassen. Dabei aber haben wir ein Wort, das Jesus in Matthäus 5, Vers 23 anführt. 5, Vers 23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich daselbst erinnerst, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass daselbst deine Gabe vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm wieder und widerfahre deiner Gegenpartei schnell, während du mit ihr auf dem Wege bist, damit nicht die Gegenpartei dich dem Richter überweise. Aber jetzt das Wort, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder, nicht ohne Grund, hat der Elberfelder hinzugefügt. Steht nicht im Text. Ich aber sage euch, Vers 22, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, denn und so weiter. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ja. Dann haben wir jetzt ein Wort Jesu in Lukas 6, Vers 27. 26 schon. Wehe, wenn alle Menschen wohl von euch reden, denn desgleichen taten ihre Väter den falschen Propheten. Aber euch sage ich, die ihr höret, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Und dann kommt noch der eine Backen und dann noch den anderen und dann noch der Mantel. Aber es genügt. Aber euch sage ich, die ihr höret, wir haben ja ein Ohr zu hören, liebet eure Feinde. So. Sagen wir mal erstens. Zweitens, tut wohl denen, die euch hassen. Haben wir das schon praktiziert? Ist das bei uns der Normalfall? wunderbarerweise bei unserem Herrn, Normalfall. Er kann nicht anders. Können aber wir anders. Liebet eure Feinde, erstens. Zweitens, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen. Ja. Fluch kommt ja als viertes dann. Dafür haben wir schon wieder eine göttliche Vororientierung. Segnet die euch fluchen. Na, ich denke da an verschiedene Fälle, wo Geschwister da sind, ohne Zweifel, im Glauben. Ne? Können einen leiblichen Bruder hassen? Oder, ja, der hasst sie und sie antworten mit Gegenschlägen und so weiter. Schade. Wie fein das Wort, die hören. Zu denen redet, zu denen, die hören. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. So. Herrlich. Also, da haben wir ja gerade das Spiegelbild, wie es im Herzen Gottes aussieht. Er liebt seine Feinde, tut wohl denen, die ihn hassen, und segnet, die ihn fluchen. Habe ich zu wenig laut gesprochen? Ja. Das alles, was Gott uns empfiehlt, tut er dasselbe auch. Nicht auch, sondern nur er. Sonst sind immer Geschöpfe im Spiel, wenn anderes bezeugt wird. Ja, ist die bekannte Stelle wieder anstoßerregend? Schlagen wir auf, Lukas 14, Vers 26, 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und sein Weib, und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, das heißt seine eigene Seele, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Ah. Also was sollen wir tun, wenn wir dem Herrn Jesus nur so nachfolgen wollen wie die Jünger? Also all unsere Verwandten hassen. Aber mit welcher Sorte von Hass? Dass sich alle um uns herum in der ganzen großen Sippschaft wohl fühlen. Um mich herum, meine Frau. Was heißt das? Ich hasse sie mit göttlichem Hass. Und das passt denen ausgezeichnet. Versteht ihr? Also, ich muss natürlich ein bisschen korrigieren. Ich lasse sie alle weitgehend tun, was sie wollen. Also grundsätzlich mal ja. So.
Und dann befehle ich sie dir, alle an.
Aha. So, er fährt weiter, ja. Sondern indem ich sie alle dem übergeben habe, der rechte Vater ist, über alles, was im Himmel und auf der Erde ist. So. Und dann kann man staunen, Familienzusammenkunft, ja. Kommen alle, wenn natürlich Neuseeländer und Mexikaner können nicht dabei sein, so, da können wir uns miteinander freuen. Und was der Herr dann noch schenkt an lebendigem Glauben, das ist dann nicht gepresst, du musst jetzt in die Bibelstunde kommen, du musst jetzt heute Abend noch beten und du musst und du musst und du musst und du sollst und wenn nicht und so weiter. Nein. Dürfen wir auch hier, wollen ja in jeder Hinsicht in sein Bild verwandelt werden. Wer von uns will nicht in sein Bild verwandelt werden? Keiner nicht, nicht. Alle. Ja, bitte. Dann ist nötig, dass wir ihn kennen in seiner ganzen Haltung.
Bitte?
Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich geliebt. Wer nicht hasst seinen Vater, nicht hasst seine Mutter, der ist es damit. Kann man sagen, was ist auch mit dem Jesus? Der soll die Liebe sein. Hat jemand da gerade eine Frage vielleicht noch? Wegen Vater, Mutter, Brüder, Schwestern hassen. Ganze Familie. Und dann noch, wen auch noch hassen? Seine eigene Seele. Die arme Seele. Auch das noch. Der zollt sie ins Leben, wer seine Seele hasst. Wer sie behalten will, trotzdem geschrieben steht, nach Rechtsordnung Gottes, wer Seele sündigt, die muss sterben. Und will sie retten und behalten und nicht Ja sagen dazu, der verliert sie. Und wer Ja sagt und sich darunter beugt, der zeugt sie ins Leben, dürfen wir lesen. Also sind wir befriedigt, einigermaßen. Seinen Vater hassen, das bedeutet, wenn der merkt, mein Sohn, bleib jetzt beim Vater, wenn der merkt, mein Sohn, der fällt mir nicht immer übers Wort und will es besser wissen und was ich mache in meinen Geschäften, da schaut er zu und denkt, das ist mein Vater, bitte, der weiß es besser als ich, ist in Ordnung und so weiter. Also parallel dazu, ich erinnere schnell an das Gott wohlgefällige Fasten. Nicht sich von Speisen enthalten und Sacktuch und Asche unter sich zu betten und den Kopf hängen zu lassen wie ein Schilf, sagt der Herr, sondern wenn du deine Seele, der niedergedrückten Seele darreichst, das ist ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Und das hat Jesus gemacht, hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, wo alle unsere Seelen unter satanischer Gewalt verhaftet waren, hat seine Seele ausgeschüttet, damit wir seine Seele trinken können, aufnehmen können und eine neue Seele, gottgefüllte Seele haben dürfen. Also auch hier, nicht, ja, da heißt es vorher noch, wenn du jedes Joch, das du auf andere gelegt hast, zerbrichst und wenn du alles, was du gebunden hast, freigibst, das nenne ich ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Und wir Frommen werden wie belehrt, fast zu 99%, ganz anders, ganz anders, ganz anders. 31, was habe ich da? 29. 30, 29. Wenn ich mich freute über das Unglück meines Hassers und aufjauchze, als Böses ihn traf, was heißt das? Dann hätte ich mich, da zählt eine ganze Reihe von Möglichkeiten auf, in welchen Weisen er sich versündigen hätte können, aber es nicht getan hat. Ja, gibt es solche Wesen, Engel und Menschen, die sich freuen über das Unglück ihres Hassers? Gibt es so etwas? Normalfall, leider. In der Welt. Hiob, das ist der Geist des Christus, der hier spricht. Wer ist der Hasser des Christus? Satan, die grausame Masse. Kommt Satan eines Tages in ein furchtbares Unglück? Erstens, und aufjauchzte, als Böses ihn traf. Wunderbares Wort Hiob, Modell für Christus als der Leidensknecht Gottes. Dann dürfen wir noch einige Stellen, das Wort, mit grausamem Hasse hasse ich dich, werde ich gehasst, hassen Sie mich, steht in Psalm 25, Vers 19. Prediger 3, Vers 8. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Sprüche 12, Vers 1. Wer Zucht hasst, ist dumm. Wer Zucht hasst, also mit dem nichts zu tun haben will, ist dumm und ist dem Scheol verfallen, ein anderes Wort. In Amos 5, 21 schlagen wir noch auf. Ich hasse, ich verschmähe eure Feste. Und eure Festversammlungen mag ich nicht riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer und eure Speisopfer opfert, habe ich kein Wohlgefallen daran. Und das Friedensopfer von eurem Mastvieh mag ich nicht ansehen. Tu den Lärm deiner Lieder von mir hinweg, und das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören. Aber das Recht wälze sich einher. Ja. Und dann noch Vers 25. Habt ihr mir 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht, Haus Israel? Wie ist die Frage schon beantwortet? Nein, ich habe es ja gar nicht gefordert. Ich habe es gar nicht gewollt. Ich habe gar kein Wohlgefallen daran. Hebräer 10 steht alles geschrieben. Wer denn? Es sind nur Genehmigungen heiliger Engel, die Gott genehmigt hat. Das Gesetz von Sinai. Alle diese Satzungen der Opfer. Die hasst er. Mit dem hat er nichts. Er lässt Israel festen und feiern und so weiter. Ja, Hass in dem Sinn. Erst Johannes 3, 15, wer seinen Bruder hasst, ist ein Brudermörder schon. 2. Mose 23, 5 schlagen wir noch auf. 23, 5. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last liegen siehst, so hüte dich, ihn denselben zu überlassen. Du sollst ihn jedenfalls mit ihm losmachen. Also sogar hier. Wenn der Esel eines Hassers zusammenbricht unter der Last, dann soll er dem ihn hassenden, helfenden Esel wieder in Gang bringen. Auch sehr schön. Und was uns jetzt, der ich im Anfang das Ende verkünde, wir haben erstens gehört, die große Frage vor aller Welt, Jakob habe ich geliebt und Esau aber habe ich gehasst. Und haben sofort den Schlüssel zum Verständnis gefunden, wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn. Zur Frage erstens, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Zweitens, den Schlüssel dazu, wer seine Rute spart, freigibt, entlässt, gelingen lässt, noch das Gelingen ermöglicht, der hasst. Und Jakob, den Gott liebt, Züchtigung, 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 schrecklich, siebenmal, 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 siebenmal mehr, Jakob. Und jetzt, drittens, die göttliche Endlösung. Natürlich nur wieder in Sprüchen Salomos, Sprüche 25, 21. Wenn deinen Hasser, also unser Thema heute ist der Hass, Hasser, wenn deinen Hasser hungert, speise ihn mit Brot. Und wenn ihn dürstet, tränke ihn mit Wasser. Natürlich mit Brot des Lebens und Wasser des Lebens. Denn glühende Kohlen wirst du auf sein Haupt häufen. Und Jehova wird dir vergelten, kommt auch noch dazu. Wir haben die Worte in Jesaja 6 gelesen, Nur eine Berührung mit glühenden Kohlen entsündigt und reinigt von aller Unreinigkeit. Sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt, dass der ganze Mensch mit Beschlag gelegt, nämlich, dann wird auch dein Hasser eines Tages, ich darf einmal so sagen, kapitulieren müssen mit seinem Hass. Ja. Und lieben, wie kaum ein anderer lieben kann. Wenn ich glühende Kohlen auf sein Haupt sammle, ist der ganze Mensch belegt und gemeint. Paulus greift dieses Wort heraus in Römer 12, die wunderbare Versfolge, wo Paulus aus dem Allerheiligsten hinausgeführt wird bis außerhalb des Lagers. Er kommt außerhalb des Lagers und spricht, Vers 19, oder schreibt: Rächet nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn. Da haben also Rache und Zorn in einem Atemzug. Und wie gut, wenn wir diese Begriffe gottgemäß nach dem Herzen Gottes haben verstehen lernen dürfen. Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten. Ja, das ist dann wunderbar, wenn es der Herr macht. Spricht der Herr. Vers 20. Wenn nun deinen Feind hungert, zum Glück, schreibt Salomo, bezeichnet er den Feind wie? Der Hasser. Wenn deinen Hasser hungert. Aber der Hasser ist natürlich gleichzeitig auch unser Feind. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so tränke ihn. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von den Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wenn deinen Hasser hungert und wenn ihn dürstet. Und die Hasser Gottes, wenn sie daran festhalten, noch ein letzter Gedanke, der daher gehört, deren Endphase des Gerichtes heißt Feuersee, der zweite Tod. Hohelied 8. Deine Liebe sind Feuergluten, feurige Kohle. Die verbrennen alles, sodass geschrieben steht, der letzte Feind, in dem Fall auch Hasser, der weggetan wird, ist der Tod. Natürlich ist nicht der erste Tod der letzte Feind, sondern nur der zweite Tod. Ist der letzte Feind. Der wird weggetan werden. Und dann wird Gott sein, alles in allem. Halleluja, Amen. Fortgang auf Kassette 3.